BSD Talk, der Podcast von Building Smart Deutschland.
Stellen wir uns mal vor, wir planen ein Gebäude, 2 Jahre lang. Alles digital, Modelle, Koordination, Dokumentation, Geometrie, Attribute, alles sauber aufgebaut. Die Daten sind da. Und dann wird gebaut und irgendwann wird dann übergeben. Und genau an diesem Punkt passiert dann etwas Merkwürdiges. Die Daten, die gerade noch so sorgfältig gepflegt wurden, verschwinden aus dem Blick. Sie landen in Systemen, die niemand wirklich nutzt, oder sie kommen im Betrieb gar nicht erst so an, wie man sie brauchen würde. Dabei fängt das Gebäude hier eigentlich erst an zu leben. 30 Jahre Betrieb, manchmal 50. Die Phase, in der der eigentliche Nutzen entsteht und die meisten Kosten anfallen. Wenn man das so betrachtet, dann ist das eine seltsame Situation. Wir investieren enorm in die Digitalisierung. Wir planen digital, wir bauen digital. Aber die längste Phase im Lebenszyklus, die lassen wir dann doch irgendwie oft außen vor. Das ist kein Vorwurf, das ist eine Beobachtung und gleichzeitig eine Einladung, hier mal genauer hinzuschauen. Denn die entscheidende Frage ist nicht nur, ob wir bessere Modelle bauen, sondern für wen und wofür bauen, planen und arbeiten wir eigentlich digital. Und genau darüber möchte ich heute sprechen. Mit jemand, der diese Lücke aus der Perspektive des Betriebs kennt. Und das ist Annelie Kasper. Sie ist Geschäftsführerin der GEFMA, dem Zentralen Verband für Facility Management in Deutschland. Sie ist Architektin, Betriebswirtin und hat lange Zeit im Nachhaltigkeitsbereich gearbeitet und bringt damit genau den Blick mit, den diese Diskussion braucht. Den Blick auf das, was nach der Planung dann wirklich passiert. Liebe Annelie, schön, dass du heute bei uns bist.
Ja, herzlichen Dank, dass ich heute hier sein darf, lieber Cornelius.
Ich habe es ja gerade schon gesagt, du bist also Architektin, Betriebswirtin und warst auch lange Zeit im Bereich Nachhaltigkeit tätig. Jetzt darfst du uns da gerne vielleicht ein bisschen erzählen zu diesem Werdegang, aber vor allem hätte ich eine zentrale Frage. Das scheint ja so ein bisschen, als wäre in deiner Vita auch dieser Perspektivwechsel, also irgendwie weg von der Planung hin zum Betrieb irgendwie schon eingepreist, also mit inkludiert. Deswegen vielleicht da gleich eine erste Frage. Gab es irgendwie einen Moment bei dir in deinem Lebenslauf, wo du gemerkt hast, dass sich der Blick auf das Gebäude, also von mehr hin so, wie wird etwas gebaut, hin zu, wie funktioniert das jetzt über Jahrzehnte hinweg, wo du gemerkt hast, da verändert sich etwas?
Ja, das ist eine sehr gute Frage und genau das habe ich festgestellt. Und zwar war der Break eigentlich genau an dem Punkt, wo ich meine Kinder bekommen habe. Bis dato war ich Architektin in allen Leistungsphasen. Also ich saß auch damals noch am Zeichenbrett, dann an der Digitalisierung mit den verschiedenen Programmen und habe mich immer gefragt, was passiert danach eigentlich, wenn der Bau fertig ist. Bei uns war die Leistungsphase 8, dann noch die Leistungsphase 9, so der Schluss, ja, Fertigstellung, Projektabschluss, klar definiert, Übergabe, Abnahme und dann fertig. Aber was ist danach passiert? Was passiert denn im Leben eines Gebäudes? Und damals hatte ich die Chance, im Bereich Public-Private Partnership einzusteigen. Das sind ja Planen, Bauen und Betreiben aus der Sicht des FM. Also ich habe als Architektin aus der Sicht des FM auf die Planung geguckt und habe festgestellt, wie viele Stellschrauben sind da eigentlich, die wir später für die späteren Betriebskosten, für den späteren Betrieb eigentlich in der Planung schon festlegen. Und habe ich gedacht, ich muss mich vielleicht doch mal ein bisschen weiterentwickeln in der Lebenszyklus-Wertschöpfung und bin in den Betrieb hineingegangen.
Dann ist das also alles kein Zufall, dass du jetzt heute quasi da sitzt, wo du bist. Und vielleicht da noch eine Frage, wenn du jetzt heute vielleicht noch ab und zu mal in so Projekte, also jetzt gerade, wenn es um Planung und Ausführung geht, vielleicht noch die Gelegenheit hast, reinzuschauen. Gibt es da irgendwie ein Merkmal, an dem du merkst, ob da jemand mit dabei ist, der auch diese Betriebserfahrung mitbringt? Also jemand, der halt wirklich genau den Betrieb schon mitdenkt und genau vielleicht auch das Umgekehrte, vielleicht Merkmale, wo du siehst, oh, da ist hier der Betrieb irgendwie gerade außer Acht.
Also das sind tatsächlich einige. Also wenn ich merke, dass jemand sich wirklich in der Planung mit dem Betrieb schon befasst hat, dann hat er Konzepte aufgestellt. Dann hat er sich vorher schon mal überlegt, wie funktioniert zum Beispiel die Logistik am Ende, wenn das Gebäude in Betrieb ist. Das heißt, wenn ich ein Bürogebäude habe mit Kantine, wo ist denn die Anlieferung für die Kantine? Wie bringe ich denn meine Frischwaren rein? Wie bringe ich denn das Papier zur Papierpresse und so weiter? Das sind alles Themen, die müssen der Planung über angesehen werden. Es gibt aber ganz oft klassische Themen eigentlich. Ich habe ein ganz tolles Atriumgebäude. Ich habe innen drin sehr viele Fensterflächen, komme aber mit dem Hubsteiger gar nicht rein. Wie kann ich dann meine Fenster, wenn die nicht öffnenbar sind, wie kann ich die dann reinigen? Oder wie wird ein Dach, ein Gründach ohne Wasseranschluss zum Beispiel, ist auch nicht wirklich zielführend. Also es sind so Kleinigkeiten, die man eigentlich in der Planung sehr schnell ausmerzen kann. Und daran merkt man eigentlich, wann jemand schon ein bisschen weiter in den Betrieb gedacht hat.
Ja, und das ist ja eben ganz wichtig, dass man diese Dinge mitdenkt, sonst hat man am Ende dann im Betrieb den Salat und muss dann eben über Jahrzehnte hinweg dann genau damit leben. So, und deswegen gibt es ja ganz offensichtlich Verbände wie die GEFMA, weil dort beschäftigt man sich ja mit diesen Themen. Jetzt musst du uns aber einfach mal alle mitnehmen, weil die Frage ist jetzt mal konkret, was macht denn euer Verband, die GEFMA, genau? Also womit beschäftigt man sich und vor allem hat sich da vielleicht auch im Rahmen der Digitalisierung die Rolle der GEFMA in den letzten Jahren verändert?
Du hast es gerade schon so ein bisschen angeteasert. Wir sind der Dachverband für Deutschland im Facility Management. Uns gibt es jetzt schon seit 1989. Und mittlerweile haben wir auch fast 1200 Mitgliedsunternehmen, die bei uns Mitglied sind. Also bei uns wirst du als Unternehmen Mitglied, nicht als einzelne Person. Damit kann aber jeder aus diesem Unternehmen auch bei uns mitgestalten. Wir haben verschiedene Themen, die wir bespielen, aber eins unserer größten Unique Selling Points, und ich glaube, das ist auch mit der wichtigste, den wir heute ja besprechen werden, ist unser großes Richtlinienwesen. Damals, als GEFMA angefangen hat, war das Facility Management, kam aus Amerika und war überhaupt nicht definiert. Und unser Ansehen ist es eigentlich bis heute, die Positionierung des Facility Managements, die so ein bisschen im Schatten steht und am Rand der Immobilienbranche, zu positionieren. Und mittlerweile haben wir mehr als 100 Richtlinien und White Paper, die Leitplanken bilden im Markt für das Facility Management. GEFMA versteht sich aber nicht mehr als reiner Regelsetzer, sondern als Übersetzer zwischen Theorie, Planung und Betrieb, sozusagen den Maschinenbau mit aufzunehmen. Wir verstehen uns mittlerweile als wichtiger und entscheidender Teil der Immobilienbranche. Also wir gucken so ein bisschen über das FM heraus, weil wir einfach sagen, wir müssen das Ganze im Blick haben, damit wir unseren Fokus quasi bespielen können. Und das sind eigentlich so ein bisschen die Themen, wo sich das ändert. Und das ändert sich eben auch stark durch die Digitalisierung, aber auch ganz stark eben durch die Ansätze der Nachhaltigkeit und des Klimaschutzes. Vielleicht kommen wir nachher nochmal da drauf, aber für uns ist Klimaschutz ein ganz großes Versicherungsthema, ein Risikothema geworden. Und das kann ich nicht ohne Digitalisierung, ohne messbare Daten nachher wirklich abbilden. Und das ist ganz wichtig. Und ich glaube, das ist ein zentraler Punkt, den wir heute hier auch besprechen werden.
Ja, da werden wir garantiert hinten raus noch dazukommen. Aber bevor wir da in diese Richtung uns jetzt quasi den Weg bahnen, du hattest gerade gesagt, also das heißt, es Richtlinien und Standardsätze im Sinne von, es gibt halt eben eine ganze Menge an Richtlinien, die ihr quasi verlegt, publiziert, herausbringt. Und das sind jetzt genau diese Anforderungen, mit denen ich jetzt tatsächlich früh genug Anforderungen an den Betrieb formulieren kann, also standardisiert quasi auch einfordern kann. Und damit kann ich dann auch letztendlich dafür sorgen, dass eben dieses, was wir gerade zu Beginn besprochen haben, dass man zu spät erst an diese Dinge denkt, um das Ganze zu verhindern. Das heißt, also wenn ich mir jetzt Richtlinien von der GEFMA halt eben durchlese, dann stehen da konkrete Anforderungen drin, die ich dann so auch frühzeitig in der Planungsphase schon mit einberechnen kann?
Also wir haben bei GEFMA circa 20 verschiedene Arbeitskreise. Und ein Arbeitskreis befasst sich mit dem PBFM, nennen wir das so schön, das ist planungsbegleitendes Facility Management. Und genau in dieser Richtlinie steht drin, und zudem gibt es noch eine Excel-Liste, also die kann man auch wirklich gut benutzen, wie man eigentlich später ein Gebäude bauen muss, um später eine optimale, abgestimmte Nutzung für einen optimalen Betrieb aufzusetzen. Und man muss ja immer die Immobilie in diesem langen Lebenszyklus ansehen. Da gibt es so viele verschiedene Phasen. Und unser Ziel ist es eigentlich, diese durchgehende und übergreifende Betrachtung über den gesamten Lebenszyklus in einer Immobilie zu schaffen. Und das genau steht in dieser Richtlinie drin. Und momentan, aktuell sind wir gerade dabei, um das eben auch für die Baubranche ein bisschen zu übersetzen, auf DIN der 276 eine konkrete Liste zu erstellen, was man beachten könnte, wenn man den Betrieb direkt mit in die Planung mit einbezieht. Das kann man machen, das muss man nicht machen, aber es würde den Betrieb nachher wirklich viel bedeuten. Und ein anderes Thema, was eben auch noch ganz, ganz wichtig ist, ist das Betreiberverantwortung. Vor allem Betreiberverantwortung ist eins der wichtigsten Themen, die sich auch wieder in den Datenprozessen und Systemen widerspiegeln von unseren Gebäuden. Ja, das ist oftmals nicht eindeutig definiert, was der später Gebäudebetrieb eigentlich braucht. Und da setzt es vielleicht auch an, dass wir das stärker definieren müssen, damit das in die Planung reinkommt. Betreiberverantwortung bedeutet, ich muss eine bestimmte Anzahl von Wartungsklappen immer warten. Ich muss bestimmte Themen einhalten bei uns im Betrieb. Ansonsten bekomme ich letztendlich Schwierigkeiten, ja, in der Regulatorik, aber auch in dem Nachhalten. Also es ist ein ganz großes Thema, ist da drin Dokumentation. Ich muss nachhalten, ich muss zeigen, dass meine Leute geschult worden sind, damit ich am Ende das aufhalten kann. Das ist alles wichtig und das muss mit in die Planung rein. Diese Themen.
Genau. An der Stelle sind wir jetzt ja mehr oder weniger bei dem, was ich schon in der Einführung adressiert habe. Und zwar, dass dieses Zusammenspiel aus dem Digitalisierung hat eine ganze Menge an Potenzialen und das haben die Planer und die Ausführer für sich offensichtlich entdeckt. Und ich würde jetzt mal unterstellen, im Betrieb ist das auch schon quasi nichts Neues, sondern da hat man auch natürlich die Möglichkeiten entdeckt. Aber das Miteinander, also dieses gemeinsam zu verstehen, was es genau braucht und wie halt eben schon auch Daten entstehen können während der Planung und der Ausführung, die dann im Betrieb aber halt eben auch gebraucht werden und weitergeführt werden können. Jetzt sehen wir aber tatsächlich sehr häufig folgendes Bild, und zwar die Planung liefert das, was sie selber für richtig halten, und der Betrieb, der nimmt irgendwie das, was er kriegen kann. Das ist jetzt sehr überspitzt formuliert, aber das sehen wir ja doch ziemlich häufig, dass wir es nicht so richtig hinbekommen, schon bereits in der Planungsphase dafür zu sorgen, genau auch die Informationen zu erzeugen und zu pflegen, die dann am Ende auch im Betrieb gebraucht werden. Wie kommen wir da hin? Wir scheinen ja tatsächlich durch die GEFMA-Richtlinien und auch viele andere Mechanismen, nicht zuletzt ja auch zum Beispiel durch die Building Smart Standards auf technischer Ebene, sehr viele Werkzeuge zu haben. Aber in der Praxis sehen wir, dass es dann doch irgendwie nicht so ganz zusammenkommt. Wie kommen wir da hin?
Also das Thema ist aus meiner Sicht, wenn du das so ein bisschen ansprichst, gibt es genügend Schnittstellen, sind die Schnittstellen genug geschlossen, dann ist das meiner Meinung nach nur ein geringes Schnittstellenproblem. Und ich glaube, es ist ein strukturelles Steuerungsproblem, ganz ehrlich. Weil es gibt nur in seltenen Fällen eine durchgängige Zieldefinition für den Lebenszyklus. Das heißt, wenn ich jetzt mich nochmal in die Rolle als Architektin versetze, dann habe ich auf Objektbasis bin ich da unterwegs. Der Bau setzt das Ganze um, aber der Betreiber optimiert das Ganze auf Leitzeitbetrieb und setzt Prozesse auf. Und ich glaube, das ist ein Unterschied, den man echt verstehen muss. Nämlich als Mensch aus dem Bau gucke ich mir Objekte an. Als Mensch auf dem Bau gucke ich auch nicht nachher diese ganze Langzeitperspektive an, sondern ich gucke diese 2 bis 3 Jahre an, die wir ja gerade schon mal hatten, und stelle den Bau fertig. Ich gucke aber nicht später auf die Software in einem Gebäude. Also ich vergleiche das immer ganz gerne. Der Bau ist die Hardware und die Software sind die Prozesse, die im Betrieb laufen. Und dass die wesentlich länger laufen und dass die dafür auch die richtigen Daten brauchen, das ist vielen überhaupt nicht bewusst.
Und jetzt wäre ja die Frage, wie man mit diesen, du hattest ja vorhin auch gesagt, Betreiberverantwortung, wie man das jetzt nach vorne verlagern könnte. Reicht es wirklich aus, dass ich jetzt einfach nur versuche, den Betreiber möglichst früh auch schon während der Planungsphase dazu zu bringen, zum Beispiel halt eben, nennen wir es mal halt eben im positiven Sinne Anreize zu setzen für den Planer, diese Dinge bereits möglichst weit mitzudenken, auch wenn die Sichtweise eine andere ist. Du hattest ja gesagt gehabt, also eher objektbasierte Sichtweise und jetzt dann eher im Betrieb dann zum Beispiel Flächen, die im Vordergrund stehen. Aber das würde sich ja schon mitdenken lassen, wenn man den Betreiber selber, also diese Prozesse, von denen du schon gesprochen hast, die frühzeitig bereits schon während der Planung mitdenken würde. Kennst du Projekte, in denen das schon passiert ist und in denen das gut funktioniert hat?
Also ich kenne Projekte, ja. Ich war selbst tatsächlich daran beteiligt, weil wir damals ein PPP-Projekt, was ja für die öffentliche Hand ist, für den Privaten mit aufgesetzt haben. Dort haben wir 2, 3 Projekte tatsächlich mit realisiert. Und es war ein tolles Experiment, muss ich sagen. Es liegt sehr stark an dem Auftraggeber, der das gerne wollte. Der hat gesagt, ich möchte gerne mein Gebäude später auch im Betrieb selbst verwalten, möchte geringe Betriebskosten haben. Deswegen hat er uns direkt mit an den Planungstisch zusammengesetzt. Man musste so ein bisschen das Eis schmelzen zwischen Architekten und uns, aber das hat er hervorragend gemacht und wir haben am Ende alle den Mehrwert gesehen. Also es ist wirklich gut, das Gebäude funktioniert jetzt sehr gut im Betrieb, muss man einfach sagen, weil viele Themen einfach, die man vorher nicht beachtet hätte, sonst diesmal sehr beachtet hatte. Und ich hatte vorhin schon gesagt, das Wichtigste ist, dass man vorab schon mal Konzepte erstellt. Wie soll ein Gebäude im Betrieb eigentlich funktionieren? Ganz klassisch, wie komme ich eigentlich aus der Parkgarage mit Sicherheitssystem oben bis zum Empfang und vom Empfang dann weiter in die verschiedenen Ebenen? Das ist ein Thema, das ist einfach ein Prozess, der aufgesetzt werden muss und der muss in der Planung mit abgebildet werden. Und wenn ich das mache, dann habe ich einen unglaublichen Schritt getan, um den Betrieb nachher zu setzen. Das haben diese Bauherren gemacht und haben gesagt, das möchten wir gerne, dafür nehmen wir uns ein bisschen mehr Zeit, dafür gucken wir am Anfang ein bisschen mehr Investitionskosten, also die Investitionskosten sind vielleicht ein bisschen höher, dafür spare ich das aber nachher bei der Betriebskosten ein. Das ist so ein bisschen, wenn man das alles in einer Hand hat, dann kann man auch die Kosten hin und her schieben. Und das ist ein unglaublich gutes Gefühl, weil ich besseres Material einsetze, weil ich mehr auf die Konzepte achte, weil ich mehr auf die Planung achte. Und das rechnet sich nachher natürlich im Betrieb.
Ja, Wenn es jetzt um die Detaillierung dieser Planung geht, ist vielleicht auch vielen, die gerade sich jetzt sehr stark auf Planung und Ausführung fokussieren, vielleicht gar nicht so bewusst, wie detailliert es denn eigentlich auch für dieses Betriebsdatenmodell überhaupt sein muss. Manchmal hat man ja so ein bisschen das Gefühl, die wollen was vollkommen anderes und das muss vielleicht auch in manchen Aspekten, die wir gar nicht adressieren, super detailliert sein. Ist das denn wirklich so? Also braucht es wirklich super vollständige, detaillierte und perfekte Abbildungen und Modelle für den Betrieb oder reichen da teilweise auch eher, wie soll man sagen, es aus, die wenigen, aber die richtigen Daten zu sein, damit man die Prozesse entsprechend unterstützen kann?
Genau, du hast es schon gesagt. Also es müssen nicht, ich bin immer der Meinung, es heißt immer, wir haben nicht genug Daten. Ja, das ist aber gar nicht so. Aus meiner Sicht haben wir wirklich genug Daten, aber es müssen die richtigen Daten sein und wir brauchen die richtige Datenqualität. Also es hilft uns nichts, wenn wir am Ende ganz, ganz viele Daten haben, sondern es muss eine hohe Datenqualität sein, weil wir danach ja auch messbare Daten rausgeben, zum Beispiel das Energiemanagement. Ja, es ist so, wir brauchen die Daten, die aus dem Zähler kommen, die Verbrauchsdaten, die können wir nachher in Echtzeit sozusagen in 15-minütigen Taktung oder sogar noch kleiner geringer Takten, um zu sehen, wo sind denn am Ende Störungen. Aber wir brauchen diese Daten, damit wir wirklich das ablesen können für das Gebäude.
Jetzt sind wir ja in Planung und Ausführung schon etwas länger ja auch auf dem Thema Building Information Modeling unterwegs und das ist ja eben genau Mechanismen, die ja helfen sollen, letztendlich ja die Potenziale hinter der Digitalisierung halt eben auszureizen. Das ist sicherlich an dem Betrieb auch nicht komplett vorbeigegangen, ganz im Gegenteil, mir ist ja auch bewusst, dass da sehr viele CRFM-Softwarelösungen ja auch tatsächlich entsprechende Schnittstellen anbieten. Trotzdem, wir hatten ja auch gerade drüber gesprochen, gibt es ja immer noch diese Lücke, wenn man so möchte, nicht zuletzt auch wegen den unterschiedlichen Sichtweisen. Aber wie ist da deine Einschätzung momentan, weil wir auch nicht zuletzt momentan gerade in Planung und Ausführung immer wieder die Sinnfrage hinter Building Information Modeling gestellt bekommen oder hören letztendlich zum Beispiel in den sozialen Medien, dass man sich genau damit beschäftigt, nicht zuletzt vielleicht auch, weil aktuell halt eben gerade andere Buzzwords wie der digitale Zwilling, wie künstliche Intelligenz gerade sehr im Vordergrund stehen. Jetzt sagst du aber, ich meine, dass quasi die Grundlagen muss man schon irgendwie richtig gesetzt haben. Bedeutet also, dass man an diesem Thema sich mit dem Informationsmanagement mal grundlegend zu beschäftigen, jetzt ob mit oder ohne KI, sei mal dahingestellt, kommt man auch für den Betrieb nicht dran vorbei? Oder wie wird das momentan in der Facility-Management-Branche gesehen?
Also BIM ist aus meiner Sicht keine Option, sondern tatsächlich weiterhin eine notwendige Grundlage. Allerdings nicht als Selbstzweck, nämlich alles, worüber wir heute reden, sind Plattformen, wie du gerade schon angesprochen hast, Plattform, KI, digitale Zwillinge. Und das lebt von diesen strukturierten, konsistenten Daten. Und wenn wir jetzt mal in den Neubau reinsehen, da haben wir heute technisch, sind wir da ja schon sehr weit mit diesem BIM-Modell, ja. Gebäude digital modellieren, strukturierte Daten erzeugen, das ist aber heutzutage überhaupt kein Problem. Bestand, 98% ist gebaut, ist schwieriger und herausfordernder. Da brauchen wir eine Datenbasis, die haben wir oftmals nicht. Und da fängt es ja wieder an, wieder Datenbasis, ja. Pläne komplett veraltert, ungenau. Wie gehen wir damit um? Es gibt gute Scans mittlerweile, die sind aber auch teuer. Also Wirtschaftlichkeit, Auftraggeber, Anforderungen an die Wirtschaftlichkeit sind heute immer noch ein großes Thema, damit das nicht ganz hundertprozentig funktioniert. So, und wenn ich jetzt aber nochmal drauf gucke, dann denke ich, die Herausforderung ist nicht die Technologie, die wir haben oder diese BIM-Modelle oder KI, das unterstützt später noch. Da kommen wir vielleicht nachher nochmal drauf zurück. Das eigentliche Lücke liegt in der fehlenden Verbindung dieser Systeme und zwar vor allem in der fehlenden End-to-End-Datenlogik von Planern über das Bauen bis in den Betrieb. Was bedeutet das? Die Systeme der einzelnen Lebenszyklusphasen ausmals nutzen unterschiedliche Datensprachen und die Dateien existieren in mehreren parallelen Identitäten und wir haben immer so schön dieses Beispiel von einer ganz einfachen Tür, die Identifikation eines Bauteils, das eben über eine Tür, über funktionale Objekteigenschaften dargestellt wird. Wenn ich die Planung ansehe, dass die Tür für mich eine geometrische Eigenschaft, die Schnittstellen zu anderen technischen Systemen hat, gehe ich in die nächste Phase des Lebenszyklus der Bau. Der guckt schon wieder ganz anders da drauf. Der guckt mich drauf, wo wird diese Tür jetzt richtig eingeplant? Wie kann ich die in die Objektdokumentation, die Baudokumentation und so weiter reingucken? Wenn ich jetzt aus dem Betrieb drauf gucke, dann ist die Tür plötzlich für mich ein technisches Asset, was in CRFM, in GLT reinkommt. Und da ist eigentlich das, wie mache ich diese Daten, die eigentlich aus der Geometrie kommen, für den Betrieb nutzbar? Welches Modell brauche ich dafür, damit ich diese Inbetriebnahme nehmen kann über Betriebsdaten und anstatt über Geometriedaten? Und da kommt einfach nochmal, und das ist auch vielleicht nochmal ein Thema, was die Zuhörer vielleicht interessieren würde. Was sind denn diese Daten eigentlich? Beispiel sind zum Beispiel Anlagen und Raumstruktur. Also was bedeutet das zum Beispiel? Wie sind die Daten für die Lüftung, für die Heizung, für den Aufzug? Wie sind die verbaut? Wo sind die eingebaut? In welche Etage sind die? In welchem Raum sind die? Das ist natürlich wichtig, darum, damit ich sehe, wenn mein Energieverbrauch plötzlich, wenn ich sehe im Energiemanagementsystem, mein Energieverbrauch in dem Raum geht plötzlich extrem hoch. Woran liegt denn das? Das müssen wir nachhalten. Und dafür wäre ein BIM-Modell mit den Daten für den Betrieb wirklich, wirklich ein großer Vorteil.
Jetzt sind wir auch schon bei dem Thema, was wir ja schon die ganze Zeit ja auch schon angesprochen hatten. Und zwar haben wir ja eine ja nicht unerhebliche Drucksteigerung im positiven Sinne aufgrund halt eben des erforderlichen Themas Nachhaltigkeit. Also das heißt Themen wie ESG, Taxonomie, CO2-Bilanzen. Da liegt ein riesengroßer Ball im Feld des Betriebs, weil da halt eben tatsächlich, wie soll man sagen, man den größten Hebel letztendlich hat. Wir brauchen dafür durchgängige Daten. Du hast es auch gerade schon mit ganz vielen Anwendungsfällen letztendlich schon erläutert, was man alles halt eben mit der richtigen Datengrundlage letztendlich machen könnte. Die Frage ist jetzt tatsächlich, regulatorisch ist das Ganze, ich meine, es ist schon da, beziehungsweise es kommt. Die Frage ist jetzt, wie damit umgehen. Das heißt, wenn ich jetzt wirklich ein Projekt als Liegenschaftsbetreiber, als künftiger starte, wie kann ich im besten Falle genau mit dieser Regulatorik umgehen? Was man ja doch immer wieder hört, ist, dass da aktuell noch sehr viel Excel-Rumgeschubse stattfindet. Und das ist ja jetzt eigentlich nicht das, was man unbedingt haben möchte. Aber wie gehe ich dieses Thema jetzt tatsächlich dann halt eben im besten Falle an?
Also im besten Sinne, ich habe es vorhin schon gesagt, ESG ist mittlerweile sehr stark ins Risikomanagement verlagert worden. Wenn ich Überschwemmungen habe und mein Gebäude steht unter Wasser, dann habe ich letztendlich nichts gewonnen. Das, was wir einfach brauchen, und da denke ich einfach, ist der Klimawandel und ESG der entscheidende Treiber für durchgängige Datenstrukturen. Und da durchgängige Datenstrukturen auch im Betrieb sind total wichtig. Und das sage ich nicht aus Idealismus oder weil ich intrinsisch motiviert bin, dieses Thema nach vorne zu treiben, sondern weil es ohne belastbare Betriebsdaten schlicht nicht mehr geht. So, und was ich einfach mal mitgeben könnte, wir haben hier von GEFMA mit anderen Verbänden, zum Beispiel der ZIER, dem Zentralen Immobilienverband, eine Initiative gegründet, um genau diese Themen einfach aufzusetzen, damit ich nachher nicht Excel habe und nicht jeder seine eigene Plattform haben muss, sondern wir haben eine Initiative, Coalition X heißt das, gegründet, und das ist ein bisschen die Autodatenbank, nenne ich sie immer. Das ist sozusagen da werden Daten vom Asset Management genommen und werden über diese Plattform mit verifizierten Daten, einen Trust Layer sozusagen, an die Banken und an die Versicherer gegeben, die am Ende einschätzen müssen, ob ein Portfolio, ob ein Unternehmen, ob ein Gebäude sozusagen nachhaltig ist, um Kredite zu vergeben. Die Kunst daran ist, dass diese Daten aus dem Gebäudebetrieb kommen. Also die Energiedaten sind das, das sind die Wasserdaten, das sind die Entsorgungsdaten, das sind die Betriebsmitteldaten und das sind die CO2-Daten. So, dass auf diese 5 Kategorien kann man sich eigentlich, das sind so ungefähr 70 Datenpunkte, die ich aber brauche, um dieses Thema am Ende abzubilden. Natürlich noch mit anderen, aber das sind die Themen, die aus meiner Sicht aus dem Immobilienbereich, aus dem FM kommen. So, und die dürfen natürlich nicht, wie du gesagt hast, über Excel, wenn ich das in Excel eintrage, dann nimmt der andere die Daten und dann habe ich ganz schnell stille Post mit den Daten und am Ende habe ich ein ganz anderes Datenmodell. Das wollen wir eigentlich verhindern und wir möchten eben über das eine zentrale Datenplattform machen, an die sich später jeder mit andocken kann. Egal, ob es ein kleines oder ein großes Unternehmen ist, und dann eben diese verifizierten Daten an die Banken schicken können nach einem bestimmten Standard. Da sind wir wieder Standards. Warum sind Standards so wichtig? Weil man danach sich dran halten kann und ändert. Im Moment arbeitet anscheinend jede Bank nach einem anderen Standard. So, und da kommen dann diese Daten hin. Und das brauchen wir einfach. So, und da versuchen wir als Verband auch Lösungen anzugeben.
Ja, nicht schlecht, weil dann kommt ja auch die wirkliche Zweckmäßigkeit. Ich meine, das ist ja alles, hat einen tieferen Sinn, warum wir das machen und nicht nur zum Spaß an der Freude. Und ich gehe mal davon aus, dass einige von diesen Datenpunkten sich dann halt eben auch tatsächlich aus dem ergeben, nicht zuletzt, was ursprünglich irgendwann mal in Planung und Ausführung und so weiter sich halt auch ergeben hat, natürlich dann halt eben vom Betrieb aufgezogen werden muss und dann natürlich auch mit Leben gefüllt. Und dann am Ende, sagen wir mal so, einer der Mehrwerte, wenn wir dann jetzt eure Datenautobahn quasi dann verwenden, dass man auf Knopfdruck dieses Thema ESG-Reporting mit einem tieferen Sinn auch letztendlich erledigt hat und nicht einfach nur sinnlos Excel-Tabellen hin und her schützt, die vielleicht gar nicht dann am Ende stimmen. Bedeutet das nicht im Grunde eigentlich, dass Nachhaltigkeit, also jetzt tatsächlich Regulatorik, und ich weiß, dass das sehr negativ immer konnotiert ist, aber du hast es ja auch schon gesagt, das Ganze hat einen tieferen Sinn, dann würde doch Nachhaltigkeit und in dem Sinne Regulatorik zu einem eigentlichen Treiber für dann halt eben durchgängige Daten werden. Und das liegt im Sinne der Sache. Würdest du das so unterschreiben?
Das würde ich absolut so unterschreiben, ja. Wie gesagt, ohne belastbare Betriebsdaten geht es schlichtweg nicht mehr. Davon hängen wirklich alle anderen Daten ab, egal ob es Energiemanagement-Entsorgung ist oder welche Daten auch immer, Krankheitsfälle. Es muss einfach eine Datenbasis geben. Deswegen ist Dokumentation ein so wichtiges Thema und deswegen ist Dokumentation auch bei Betreibersicherheit mit aufgehangen.
Ich gehe mal davon aus, dass das Thema Kreislaufwirtschaft und digitaler Produktpass dann auch bei euch da momentan damit eine Rolle spielt, weil das ist ja gerade im Forschungskontext, also zirkuläres Bauen und digitaler Produktpass, wie ich gerade schon gesagt hatte, das ist ja auch etwas, was beim Betrieb dann halt eben relevant ist, gerade wenn es um das Thema Rückbau und so weiter geht. Ist das bei euch auch auf dem Schirm bei der GEFMA?
Absolut. Also wir haben auch dort eine Untergruppe von unserem Arbeitskreis Nachhaltigkeit, die dieses Jahr im nächsten Quartal ein White Paper dazu erstellen werden. Aber ich muss sagen, wir stehen da noch relativ am Anfang und da ist tatsächlich auch die Schnittstelle zwischen Bau und Betrieb noch nicht richtig geschlossen, weil der Materialpass ist bei uns jetzt im Moment, können wir zwar schon vorrichten in unserem System, aber es ist noch nicht so richtig angekommen. Das hieße ja, wir müssten wissen, was verbaut worden ist. Und wir haben natürlich auch ganz tolle Beispiele wie The Cradle in Düsseldorf oder wie das Venloer Rathaus, was wirklich gut funktioniert, wo selbst die Möbel im Betrieb nachher nochmal ausgetauscht werden können, weil ein Rückwert bekommt. Die Krux bei uns liegt jetzt, wenn wir uns mal den Technikteil ansehen, eigentlich aber dabei, wie tausche ich denn das aus? Was macht denn mehr Sinn? Mache ich eine neue Pumpe rein oder mache ich eine Pumpe rein? Da müsste eine recycelte Pumpe, dann müsste mir der Hersteller aber auch Gewährleistung darauf geben. Wie funktioniert das? Da sind wir gerade so ein bisschen dran. Und das müsste dann auch weiter in diesem Materialpass weitergeführt werden. Also ja, Zirkularität ist ein ganz, ganz großes Thema für Instandhaltung und Betreiben und generell für den Gebäudebetrieb. Also wie gesagt, bis zum Möbel hin eigentlich. Müssen aber auch mitgenommen werden vom Bau. Auch da müsste eine Übergabe gemacht werden, dass wir das überhaupt einlesen können in unsere Systeme. Und wie muss der Betrieb es auch weiter nachhalten und wissen, wie er das nachhaltet und was sinnvoll ist. Aber da stehen wir, wie gesagt, gerade in der Diskussion und beschäftigen uns damit, damit wir dann mit auch wieder sozusagen ein bisschen spruchreif werden können vom Verband aus.
Ein anderes Thema, was wir jetzt auch schon ein, zweimal angesprochen hatten, das auch garantiert nicht an euch vorbeigegangen ist, ist natürlich das Thema künstliche Intelligenz. Da bin ich mir ganz sicher, dass es da auch Anwendungsfälle gibt. Habt ihr da vielleicht auch schon eine Arbeitsgruppe, die sich auch mit diesem Thema befasst? Beziehungsweise vielleicht findet sich das bei euch in den verschiedenen Anwendungsfällen, die ihr schon quasi habt, auch wieder? Oder wie geht ihr mit diesem Thema um?
Also da haben wir natürlich, künstliche Intelligenz ist natürlich ein Thema, das bleibt. Und künstliche Intelligenz ist für uns ein Thema, das muss bei uns mit in die Prozesse mit integriert werden. Und da sind wir im Facility Management bereits auch schon bei funktionierenden Anwendungen, allerdings erzielt. Also KI funktioniert dort gut, wo klare Fragestellungen und saubere Daten vorliegen. Dann kann ich das auch machen. Zum Beispiel, ganz wichtiges Thema ist Anomalieerkennung. Also wenn automatisch erkannt wird, wenn sich ein Gebäude, eine Anlage und ein System ungewöhnlich verhalten. Was meine ich damit? Also wenn der Energieverbrauch zu bestimmten Zeiten plötzlich raufgeht. Ein ganz klassisches Beispiel ist, wenn eine Anlage ausfällt, eine Pumpe ausfällt und plötzlich springt mir der Energieverbrauch wirklich komplett hoch. Oder wenn ich es einfach ein System durchlaufen lasse, was ich eigentlich gar nicht zu Sollzeiten so durchlaufen lassen muss. Ja, oder ich kann mit KI sehr gut die Optimierung von Betriebsparametern mitmachen. Also der Wunsch wäre für uns ein vollständig autonomes Gebäude, also Gebäude, die mit Nutzern und Betreibern sprechen. Ja, da sind wir gerade auf dem Weg. Da haben wir ja zum Beispiel den Arbeitskreis Gebäudebetrieb 4.0. Die sind gerade dabei, sich, und das finde ich eigentlich sehr charmant, weil Standards müssen immer umgesetzt werden, in die Praxis. Also es hilft es uns nichts, wenn sie nicht angewendet werden. Und dieser Arbeitskreis 4.0 ist dafür gegründet worden, um genau dieses Thema von der TGA, also der einfachen TGA, hin bis zum sprechenden Gebäude umzusetzen. So, ich will jetzt einfach nochmal ganz kurz auf das Thema Large Language Model eingehen, was ja auch sicherlich ein Thema ist, was KI mit angeht. Und da haben wir zum Beispiel intelligente Benutzerinteraktionen, das heißt Sprach- und Chatfunktionen zur Konfiguration von Automatisierungsregeln. gibt es dort. Ja, das ist ganz, was ein Beispiel ist, wenn die Außentemperatur unter 0 Grad fällt, starten wir die Heizung im Gebäude XY. Ja, also tieferes technisches Know-how ist dafür nicht notwendig, sondern man kann das einfach auch als Nicht-Programmierer anwenden. Oder automatisierte Analyseempfehlungen. Large Language Model können Messdaten interpretieren. Zum Beispiel Energieverbrauch, was wir vorhin ja schon hatten. Wenn zum Beispiel die Lüftungsanlage im dritten Obergeschoss läuft außerhalb der Sollzeiten, dann sagt mir das System und er schlägt mir vor, möchten Sie eine Optimierung angehen. Das sind so Themen, diese frühzeitige Erkennung von Ineffizienzen oder Fehlern ist einfach unglaublich gut mit KI. Ja.
Und da sind wir ja beim Thema Mensch-Maschine-Kommunikation. Wir haben ja sehr, sehr viele Menschen, die sich tagtäglich mit Gebäuden beschäftigen, damit die halt eben in Schuss bleiben und halt eben tatsächlich funktionsfähig sind. Und die müssen mit dem Gebäude bzw. mit den Daten dahinter ja interagieren. Und KI, du hast jetzt gerade gesagt, zum Beispiel Large Language Model könnte halt eben extrem helfen, dass man halt eben genau diese Interaktion hinbekommt, ohne dass man die Programmierkenntnisse und sonst irgendetwas mitbringen muss. Verändert sich damit auch dann tatsächlich, also A, durch die Digitalisierung, aber auch durch den Einsatz der KI dann damit auch die Rolle derjenigen, die die Gebäude quasi betreiben, inspizieren, warten, höre ich das raus? Weil das spielt ja auch eine Rolle bei euch bei den GEFMA-Richtlinien, genau diese ganzen Pflichten, die mit dem Gebäude zusammenhängen und das wird sich jetzt nicht inhaltlich, ja, die Richtlinien bleiben ja, ich sage jetzt mal, auch wenn sie die gleichen bleiben, aber der Umgang mit diesen, der wird sich verändern?
Also es wird sich sicherlich verändern und wir sehen auch dabei, dass wir viel, viel stärker mehr in diese Digitalisierung mit reingehen können. Wir sind auch gerade dabei, einen Ausbildungsberuf deswegen aufzusetzen, dass man einfach sagt, wir müssen einfach erkennen, wir müssen nicht wie ein Elektriker in die Tiefe gehen, aber wir müssen zumindest erkennen, wo sind denn die Störungen, die Fehler. Und man muss immer sagen, für uns ist ein Gebäude ja ein kontinuierlicher Prozess, ein lebendes Gebilde. Also insofern müssen unsere Objektleiter zum Beispiel auch dahin geschult werden, dass sie viel wesentlich schneller erkennen können, wo, ja, wie die Störungen zu beheben sind und an wen sie sich wenden können. Und das ist ein Thema, dem wir versuchen, über Ausbildung und Schulung einfach nochmal viel, viel stärker diese Lücke zu schließen. Also es ist uns tatsächlich auch ganz wichtig. Deswegen haben wir auch ein ganz großes Professorennetzwerk bei GEFMA, um diese Themen direkt in die Außenweiterbildung zu nehmen. Und auch die werden wieder standardisiert aufgesetzt, um sich dann daran zu halten und zu sehen, wie kann ich denn damit umgehen. Man braucht immer wir haben von GEFMA seit jeher einen hohen Qualitätsanspruch. Und das gehört einfach mit dazu, dass man die Leitplanken aufsetzt und sich dann am Ende auch daran hält, dass nach dem gleichen Muster bespielt wird.
Gut, und somit denkt ihr halt eben auch den Mensch und die Ausbildung, die Kompetenzen gleich mit. Das ist ja sehr ähnlich, wie wir das auch bei Building Smart machen. Da sind wir jetzt noch bei einem Pflichtthema. Du bist ja jetzt hier nicht bei irgendwo, sondern ja bei Building Smart beim Podcast. Deswegen kommt jetzt natürlich auch die obligatorische Frage, weil kein Zufall, Building Smart und GEFMA arbeiten schon länger intensiv zusammen. Jetzt eine Frage, wenn du dir was wünschen könntest, auch vielleicht ein bisschen der Blick in die Zukunft, wie sich vor allem auch die Zusammenarbeit, das Miteinander zwischen Building Smart und GEFMA entwickeln muss und soll, in welche Richtung es mehr muss, in welche es weniger muss, wer weiß, du darfst dir etwas wünschen. Aber gerade im Kontext in dem Zusammenarbeit zwischen GEFMA und Building Smart, wohin darf und muss die Reise gehen aus deiner Sicht?
Also jetzt muss man mal sagen, Building Smart und GEFMA sind sehr komplementär unterwegs. Building Smart bringt die Planungs- und Datenstrukturkompetenz mit und GEFMA sozusagen die Betriebsrealität. Und wenn ich ein Wunschbild hätte, dann würde ich mir wünschen, ein gemeinsames praxisnahes Ergebnis, das Planern hilft, betriebsfähige Daten zu liefern und Betreibern diese wirklich zu nutzen können. Das wäre tatsächlich toll, wenn wir das gemeinsam realisieren könnten.
Und der erste Punkt könnte sein, diese Lücke, von der ich am Anfang schon gesprochen hatte und die wir auch diskutiert haben, mal zu schließen, im Sinne von diese vollkommen zu Recht unterschiedlichen Sichtweisen zwischen Planung, Ausführung und Betrieb. Aber am Ende reden halt alle doch vom Gleichen. Und wenn es nur das digitale Gleiche ist, dass wir diese Sprache zusammenbekommen und das an einem Anwendungsfall zum Beispiel sauber durchdeklinieren, sowas genau. In diese Richtung?
Also, dass wir die Übersetzung von diesen Planungsstandards, die wir haben, auch in betriebliche Anforderungen an einem Praxisbeispiel mal umsetzen können. Das wäre fantastisch und eben auch diese Verbindlichkeit über diesen Lebenszyklus hinweg, wie ich das vorhin beim AKP BFM von uns angesprochen habe, wenn man das einfach zusammenbringen könnte und das tatsächlich auch verproben könnte. Also wie gesagt, Standards sind immer nur dann gut, wenn ich sie auch in der Praxis leben kann. Und dann haben sie sich bewährt und dann kann man sie auch weiter nutzen. Also das ist auch mal nochmal so ein ganz wichtiges Thema.
Und wenn wir jetzt noch ein bisschen weiter rauszoomen und du jetzt generell mal in die Zukunft blickst, gerade was das Thema halt eben, wir hatten jetzt über Nachhaltigkeit, über das Thema KI gesprochen, wir hatten auch über das Thema halt eben regulatorische Anforderungen gesprochen und wohin die Reise geht. Wir hatten ja auch festgehalten, also offensichtlich ohne die Hausaufgaben, die digitalen zu machen, geht es nicht. Also das heißt, das Thema Informationsmanagement oder BIM oder wie auch immer wir es nennen, wird aus allen diesen Phasen nicht verschwinden, sondern sagen wir jetzt eher mal, es wird eher wichtiger werden. Aber wohin geht die Reise? Also wie wird quasi das Gebäude geplant, gebaut und vor allem betrieben in, sagen wir mal, in 5 Jahren. Hättest du da eine kleine Prognose, eine kleine Ausschau für uns und vielleicht halt ein Fokusthema, was dir besonders da halt am Herzen liegt?
Also wenn ich jetzt, gucken wir doch einfach mal auf, es gibt ja, oder es ist noch nicht Pflicht, aber das digitale Gebäudelogbuch. Das digitale Gebäudelogbuch ist aktuell noch keine gesetzliche Pflicht, aber es könnte das Gedächtnis des Gebäudes werden, das nicht nur speichert, sondern Betrieb, Nachweisführung, Steuerung aktiv unterstützt. So, und dann reden wir nicht nur über neue Daten, sondern über das Zusammenführen von vorhandenen Informationen. Und ich glaube, das wäre etwas, wohin ich denke, dass sich unser Betrieb hin entwickelt wird, dass wir alle Themen gemeinsam in einem, ja, sozusagen in einem digitalen Gebäudelogbuch als Gedächtnis eines Gebäudes haben und das gleichzeitig das Steuerungsinstrument ist. Es ist so ein bisschen das, was jetzt vielleicht, was ich noch nicht so gut rübergebracht habe. Also ohne Steuerung funktioniert es nicht. Ich kann noch so viele Daten haben, kann die richtigen Daten haben. Wenn ich die aber nicht auslesen kann und nicht steuern kann, dann habe ich damit auch nichts gewonnen im Betrieb. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, diesen roten Faden aufzusetzen für den gesamten Lebenszyklus eines Gebäudes. Und dann kommen wir auch dahin, dass wir viel weniger CO2 haben. Im Moment schießen wir mit unserem Immobiliensektor ja noch über unser Ziel hinaus. Ich glaube, das ist eine Chance, wenn wir das betrachten, gemeinsam zusammenarbeiten, diesen Faden, den ich gerade angesprochen haben, gemeinsam spinnen, dann kommen wir sicherlich dahin, dass wir auch, wie gesagt, die Nachhaltigkeit mit im Fokus haben, automatisch. Denn Nachhaltigkeit muss das Normal und New werden, aus meiner Sicht.
Das neue Normal, ja, genau. Nee, und da sind wir auch eigentlich bei der Quintessenz des digitalen Zwilling, also dieser Kopplung in beide Richtungen, also dass das physische Gebäude halt eben tatsächlich gemonitort wird, also das heißt halt eben tatsächlich funkt, wir dann halt eben im digitalen Bereich das halt eben auffangen können, aber dann vor allem auch gegensteuern können, weil was bringt uns das alles, wenn wir tatsächlich dann halt eben nicht auf all diese Erkenntnisse, die wir dann haben, auch entsprechend reagieren können. Deswegen finde ich auch gerade das, was du gesagt hattest, in Richtung halt eben tatsächlich der Gebäude 4.0, also dass das quasi halt immer mehr autonom auch tatsächlich gedacht wird. Super spannend. Wenn das in die Breite kommt, dann bin ich da auch ganz genauso zuversichtlich. Insofern, Logbuch klingt auf jeden Fall nach einer sehr schönen, ja, Vision will ich es gar nicht nennen, sondern quasi der Plan, die nächsten Schritte nach vorne für die nächsten paar Jahre. Wir sind schon wieder am Ende, aber bevor wir am Ende sind, hast du noch irgendetwas, was dir auf der Seele brennt, was du gerne noch loswerden möchtest?
Also vielleicht nochmal ganz kurz zusammengefasst, unser Arbeitskreis Gebäudebetrieb 4.0, der sozusagen dieses große Bild aufzeichnet, der sitzt ja auch mit Building Smart. Sozusagen, da sitzen unsere Arbeitskreisleiter auch im Building Smart mit drin und das wäre schön, wenn wir diese Komplementarität quasi so zusammenbringen können, übereinander bringen können, gerade in diesem Bereich. Und sicherlich sind beide Arbeitskreise auch dafür da, noch weitere potenzielle Kandidaten, die sich dafür interessieren, einfach mit aufzunehmen.
Und wenn man sich dafür interessiert, dann findet man garantiert ganz viel mehr Informationen bei euch auf der Homepage, gehe ich mal davon aus.
Absolut, oder mich direkt ansprechen.
Oder das. Und dementsprechend, man findet dich auch im Internet, entweder auf der GEFMA Homepage oder auch unter LinkedIn. Insofern ist das kein Problem. Genau das Gleiche gilt auch, wenn man sich dann für halt eben quasi den Arbeitskreis bei Building Smart interessiert, dann kann man das auch bei uns auf der Homepage unter buildingsmart.de finden. Liebe Annelie, vielen, vielen lieben Dank. Erstmal für den Austausch, wo wir heute stehen, aber dann halt eben insbesondere auch für die Perspektive, in welche Richtung es geht. Es hat mich sehr gefreut, mit dir zu diesem Thema auszutauschen. Vielen Dank.
Lieber Cornelius, hat mich genauso gefreut, dass wir uns hier ausgetauscht haben und mal die beiden Seiten von Building Smart und GEFMA einfach zusammengebracht haben. Herzlichen Dank für diese Möglichkeit.
Bitte gerne und dann gerne bald wieder, wenn dann wieder Neuigkeiten da sind, gerade was das Thema digitales Logbuch angeht oder auch andere Entwicklungen, dann treffen wir uns hier wieder und können darüber sprechen. Aber an dieser Stelle sind wir am Ende und es heißt für mich wieder, Dank an alle zu sagen, die heute zugehört haben. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich jederzeit über Feedback oder über eine Weiterempfehlung. Aber nun, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören.